Es ist Donnerstag, der 1. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute, an diesem Donnerstag, ein Tag, an dem wir normalerweise nicht senden, blicken wir trotzdem ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Denn dieser Tag ist in gewisser Hinsicht schon auch geschichtsträchtig, denn die Bundesregierung tritt mal wieder vor die Augen aller. Knapp ein Jahr, nachdem sich diese Ampelkoalition gebildet hat. Und deshalb möchte ich mit einer absoluten Expertin auf das blicken, wo wir jetzt gerade stehen. Sie kommt eigentlich vom Tagesspiegel, da war sie zuletzt stellvertretende Chefredakteurin. Sie hat aber als politische Kommentarin auch immer wieder zum Beispiel für die New York Times geschrieben und tut das noch? Fragezeichen. Aber in erster Linie ist sie uns allen bekannt als außenpolitische Koordinatorin der Zeit. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Anna Sauerbrei.
Moin, wie wir in Hamburg sagen bei der Zeit.
Moment mal, du kommst doch genauso wie ich aus dem tiefsten Ruhrgebiet. Du kommst aus Essen.
Ne? Ja, aber ich identifiziere mich mal sehr schnell mit den Orten, an denen ich lebe.
Ach so.
Das ist jetzt halb Hamburg.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin ja genauso wie du aus dem Ruhrgebiet Richtung Hamburg emigriert. Von daher kann ich das natürlich völlig nachvollziehen. Bevor wir gleich ganz tief einsteigen in die politische Materie, die Welt und Deutschland hat sich natürlich sehr damit beschäftigt, dass Leonardo DiCaprio sich von seiner aktuellen Freundin getrennt hat. Und wieder einmal ist da eine Art, wie soll ich sagen, biologische Lichtschranke erreicht. Also ich glaube, Freundin von Leonardo DiCaprio zu sein, ist so ein bisschen wie bei den Jusos zu sein. Da darf man ja auch nicht länger als bis 35 mitmachen. In dem Fall ist es, glaube ich, 25 ist so der Richtwert. Wie verfolgst du das? Macht dich sowas glücklich, wenn du hörst, Leo ist wieder frei?
Ja, ich muss das ehrlich gesagt einmal schnell googeln. Wir sind ja so schrecklich seriös bei der Zeit. Also
natürlich.
Jedenfalls wir im Politikressort, dass wir sowas natürlich überhaupt nicht verfolgen.
Natürlich.
Ich habe es mitbekommen. Ich habe das dann in der Sun nachgelesen und da hieß es, die Beziehung sei an ein natürliches Ende gekommen. Und da dachte ich, auf Weiher, müssen die jetzt sterben, so jung.
Ja.
Aber nein, sie haben sich tatsächlich einfach nur getrennt. Ja. Aber es macht eigentlich nicht so viel mit mir.
Ein natürliches Ende ist in dem Zusammenhang ja wirklich eine biologische Grenze, die einfach erreicht ist. Ja, das sind unüberbrückbare genetische Differenzen. Das freut mich jetzt schon, dass ich die außenpolitische Koordinatorin der Zeit dazu gebracht habe, die Sun zu lesen. Das ist doch jetzt schon mal ein... ist doch
Haken
wunderbar. Es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid.
Die Schlagzeile des Tages.
Die liefere ich von NTV. Lindner ist wieder im Boot. Ampel demonstriert neue Einigkeit in Krisenpolitik. Ein Kommentar von Sebastian Hult. Richtungsstreit, Uneinigkeit, Ivo. Nach zweitägiger Klausur stellen Kanzler Scholz, sein Vize Habeck und Finanzminister Lindner eine gemeinsame Vision ihrer Krisenpolitik für den Herbst vor. Insbesondere Lindner fällt dabei durch neuen Enthusiasmus auf. Ja, und dieser Enthusiasmus gilt in erster Linie, man möchte sagen, sozialpolitischen Themen, also ne, Entlastung, trotz knapper Kassen, Lob für das 9-Euro-Ticket und auch Kritik an den Energiekonzernen. Also wirklich ein geradezu linker Sound, den man da von Lindner erlebt. Und was versucht die Ampelkoalition da jetzt gerade? Ist so ein bisschen so wie die Eltern, die so nach langem offensichtlichen Streit vor die Kinder treten und sagen, bei Mama und Papa ist alles in Ordnung? Oder was erkennen wir nach zwei Tagen Schloss Meseberg?
Ja, ich glaube, die Harmonie ist zurück. Jedenfalls wird sie sehr offensiv vorgetragen in der Rhetorik. Sowohl das, was du jetzt schon von Christian Lindner zitiert hast, aber auch Scholz hat ja gesagt, wir konnten uns hier nochmal unterhaken bei dieser Klausur.
Und war schon wieder unterhaken angesagt?
Ja, und die Regierung hakt sich unter. Und Robert Habeck hat gesagt, wie schön er es findet, dass Olaf Scholz der Kanzler ist und dass er mit ruhiger Hand das dann durch diese Krise steuert.
Ja.
Allerdings, die inhaltlichen Fragen schienen mir jetzt weiterhin weitgehend ungeklärt. Also man will sich jetzt nochmal treffen, wahrscheinlich am Wochenende war zu lesen, zu einem Koalitionsausschuss und das dann da klären, aber genau was jetzt das Entlastungspaket enthalten wird, wo das Geld herkommt, was ja die brisanteste Frage vielleicht ist,
genau, ja.
Dazu hat man jetzt noch sehr wenig gehört.
Ja, aber es war die Ansage, dass es vor allen Dingen ein sehr wuchtiges Paket sein soll. Also da wird richtig Geld in die Hand genommen. Die Frage ist halt genau das, was du sagst, wo das Geld herkommen soll, denn die viel zitierte Übergewinnsteuer, die steht ja derzeit ja immer noch nicht wirklich zur Debatte. Zumindest nach dem, was ich so dem Ganzen entnommen habe.
Ja, genau. Also da hat sich Christian Lindner ja immer derart kategorisch bislang geäußert, dass für mich weiterhin schwer vorstellbar ist, dass das jetzt kommt.
Was ich wirklich toll fand, du hast es gerade schon angesprochen, das war Robert Habeck, der ja allen in erster Linie immer noch als Poet in Erinnerung ist, der dann auch sagte, ja, mit seiner Erfahrung, seiner Umsicht, mit seiner Ruhe fühlt er dieses Land sicher und ich bin froh, dass es genau so ist. So, und dann hatten wir noch so, jetzt so ein bisschen noch gefühlt so, du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Vertrost ins Gegenteil verkehrt. Das ist wirklich so, also ganz nordisch nobel. Wo ich dachte, ja, also toll, ne, dass man da so begeistert voneinander ist. Das ist insofern ja bemerkenswert, als gerade eben ja noch ganz andere Töne zu hören waren. Dirk Wiese, der SPD, was ist er, Fraktionsvize, glaube ich, ne? Irgendwie, also ja. ziemlich weit oben in der Nahrungskette, hat ja relativ deutlich gesagt, dass die Methode Habeck ja sei, irgendwie auftreten, schön reden, aber dann handwerklich nichts zu liefern. Konstantin von Notz wiederum, einer der vordersten Grünen, hat dann zurückgeschossen, dass also im Grunde genommen ja auch eine Art Murks-Regierung sei, also in erster Linie jetzt auf Kosten der SPD und mit Warburg Bank. Also da war richtig, richtig was los und genau in diese Gefühlslage hinein treten die jetzt alle vor die Kamera und schwärmen voneinander und sind total begeistert. Ist es dann, ich will jetzt nicht von der Zwangsehe sprechen, aber es wirkt schon ganz schön zusammengekleistert jetzt gerade.
Ja, ein paar Tage lang hat man sich erinnert gefühlt an die schlimmsten Zeiten der schwarz-gelben Koalition, ja, wo man sich gegenseitig als Gurkentruppe beschimpft hat und wirklich gar nicht mehr richtig zusammenarbeiten konnte.
Ja.
Und für diese Koalition, die Ampel, ist das besonders tragisch, wenn dieser Eindruck entsteht, weil die ja mit einem ganz bestimmten Narrativ angetreten sind. Mhm. Nämlich wir sind diejenigen, die jetzt zum ersten Mal eine Dreierkoalition auf Bundesebene machen. Wir überwinden die alten parteipolitischen Vorbehalte. Wir sind alle total gut befreundet. Wir sind offen. Wir kommunizieren anders, auch untereinander, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit werden wir nicht übereinander herziehen. Wir erinnern uns an diese Koalitionsverhandlungen, aus denen auch tatsächlich nichts durchgestochen wurde.
Ja.
Und diese Harmonie bröckelte doch jetzt sehr sichtbar in den letzten Tagen und jetzt der Versuch, das wiederherzustellen.
Genau, und das ist ja jetzt eine Stimmungslage, die sich auch schon wieder ein bisschen verändert hat seit diesem berühmten legendären Selfie, bei dem man, wie du gerade richtig sagtest, einen neuen Politikstil versucht hat, auch visuell in irgendeiner Art und Weise darzustellen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Süddeutsche über dein Buch Machtwechsel geschrieben, die Nüchternen und die Lockeren. Und dort ist zu lesen, Anna Sauerbrei hat versucht herauszufinden, wie Politiker der Generation X, Baerbock, Lindner, Klingbeil, ihre Arbeit und ihr Amt verstehen und was sie von früheren Politikertypen unterscheidet. Die Objekte deiner Betrachtung waren halt eben Baerbock, Lindner, Klingbeil. Und die Frage dahinter, was verbindet sie? Wie machen sie Politik? Und wenn sie anders Politik machen sollten als die Boomer-Generation, was bedeutet das dann für den Berliner Betrieb, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert? Nähert sich diesen Fragen an? Diese Menschen, die du ja schon deutlich auch vor der Bundestagswahl begleitet hast, wie nimmst du deren Veränderung wahr, alleine nur, seitdem sie in ihre Ämter gekommen sind?
Also ich glaube, an den Prinzipien halten die alle weiter fest. Also ich glaube, die wissen, dass sie in diesem politischen System, wo es 6 Parteien gibt, über die Parteigrenzen hinweg sehr offen sein müssen, miteinander reden müssen. Und sie gelten ja auch als eine sehr unideologische Politikergeneration. Die sind alle groß geworden nach dem Ende des Kalten Krieges. Die haben die großen ideologischen Streitigkeiten gar nicht mehr mitgekommen, sind sozialisiert in eine Zeit von vergleichsweise großem politischen Optimismus auch für die Demokratie und die Zukunft der Demokratie. Und jetzt stehen sie da und haben diese Koalition gebildet und merken jetzt, dass diese Unterschiede doch noch irgendwie da sind. Sie haben aber, glaube ich, gar nicht mehr die Begriffe, um das zu beschreiben.
Ja.
Also ideologisch zu argumentieren, ist ja regelrecht zu einer Art Beschimpfung geworden, auch jetzt in dem Streit, den wir in jüngster Zeit erlebt haben. Ne?
Also zum Beispiel das Thema AKW, also das ist ja so im Grunde genommen so das letzte ideologische Tafelsilber der Grünen ist, nachdem eine Partei, die aus der Friedensbewegung entstanden ist, zwar immer noch den Frieden möchte, aber mit ganz anderen Mitteln ihn schaffen zugedenkt.
Ja, aber die haben so einen Managementblick auf Politik, sehr stark orientiert auch an Zahlen und konkreten Zielen. Also ein Unternehmen würde man sagen KPIs. Und bei vielen Politikfeldern funktioniert das ja auch gut. Ne? Also in der Corona-Politik haben wir immer auf die Zahlen geguckt. Wir gucken beim Klimawandel auf die Zahlen. Wie viel CO2-Ausstoß haben wir noch? Wie viel wollen wir bis wann erreichen? Mhm. Und diese großen Begriffe, Gerechtigkeit, Freiheit, die spielen da sozusagen nur noch so eine wabernde Rolle irgendwo im Hintergrund. Man hat was Konkretes, auf das man hin will. Und ist es, glaube ich, so, dass Sie jetzt an einem Punkt sind, wo Sie damit vielleicht nicht mehr weiterkommen, weil die großen Gerechtigkeitsfragen jetzt eben doch wieder eine Rolle spielen? Mhm. Also wer zahlt denn jetzt für diese große Energiekrise, in der wir uns befinden? Ist sozusagen das, was Christian Lindner an Steuerentlastung vorgeschlagen hat, ist das wirklich gerecht? Und ist es gerecht für die richtigen Gruppen? Aber diese Begriffe höre ich kaum.
Ja.
Und das finde ich schon so ein bisschen verwunderlich. Und ich frage mich auch, ob das tatsächlich vielleicht dann damit zusammenhängt, dass Sie eben aus dieser postideologischen Welt kommen und die Begriffe so ein bisschen verlernt haben, auch damit zu argumentieren.
Interessant ist ja auch zu betrachten, dass die handelnden Akteure möglicherweise da so ihre ideologischen Grenzen aufgelöst haben. Aber das Publikum, für die sie angetreten sind, die sie am Ende auch wählen sollen, die wollen das ja sehr wohl noch verkörpert wissen. Möglicherweise nicht alle, weil die mitunter ja auch etwas fluider geworden sind. Aber der Markenkern will ja in der Regel schon bedient werden. Und das spüren natürlich, oft habe ich das Gefühl, spürt es vor allen Dingen die FDP, die eigentlich immer, gerade wir erinnern uns an die letzte Zeit, als sie dann auch am Ende aus dem Bundestag geflogen sind, die dann da auch ihren Markenkern zusehends aufgelöst haben. Manchmal hat man das Gefühl, es geht schon wieder in die Richtung. Also die nähern sich ja prozentmäßig so langsam der Inflationsrate an. Irgendwo da bewegt man sich. Wobei die Inflationsrate steigt und bei der FDP sieht es sehr umgekehrt aus. Mhm. Aber das ist dann auch so ein bisschen der politische Alltag. Ne? Da kannst du selber noch so frei davon sein. Aber am Ende bist du halt eben dann doch auch, jetzt mal ganz plump und platt gesagt, Helene Fischer, die Hits singen soll. Und das Publikum steht da und sagt so, was ist denn jetzt mit uns? Also wir haben die Karte ja auch dafür gelöst.
Ja, die Frage ist das schon eine politische Ideologie oder gibt es halt einfach so Kernthemen, von denen Parteien glauben, dass sie die vertreten müssen, weil das eine ganz bestimmte Wählerschicht anspricht? Also du hast ja schon gesagt, die Kernkraftfrage für die Grünen, das ist irgendwie das Letzte, was sie jetzt noch nicht ganz verkauft haben in dieser Koalition. Mhm, und für die FDP hat das Tempolimit oder beziehungsweise die Ablehnung des Tempolimits klassisch natürlich auch die Steuerfragen und die Schuldenbremse, die Christian Lindner ja auch im Wahlkampf ganz stark gemacht hat. Ich finde, es sind ja eher praktische Themen. Das sind ja noch keine Themen, die irgendwie mit Idealen oder Werten verbunden sind. Jedenfalls nicht direkt oder jedenfalls kann man sich immer den Anschein geben, dass es irgendwie gute wissenschaftliche, wirtschaftliche, zahlenmäßige Gründe dafür gibt, dafür oder dagegen zu sein. Ja, aber irgendwie stecken Sie da fest, würde ich sagen.
Spannend ist ja auch, weil du es gerade gesagt hast, es ist manchmal so, als würde man ein Unternehmen führen, wie eine Aktiengesellschaft. Dann ist es ja auch so, um da Parallelen zu ziehen. Also in der Politik hat man ja auch so die sogenannten langen Linien. Man blickt in die Zukunft und sagt, da will ich hin. Das ist der Plan. Das ist möglicherweise auch der gemeinschaftliche Plan. Und dann hast du aber das operative Geschäft, das Tagesgeschäft. Und um bei den Parallelen zu bleiben, hast du natürlich die Quartalsergebnisse. Die legst du entweder den Aktionären vor oder halt eben das, was sonst da so auf dem Tisch liegt als Politiker. Und die Aktionärsversammlung kannst du dann ersetzen durch Wahlen. Aber du kommst im Grunde genommen nie wirklich dorthin, die langen Linien zu verfolgen, weil das operative Geschäft dir andauernd dazwischen grätscht. Und da stelle ich mir die Frage, gerade jetzt auch für diejenigen, die da angetreten sind, wie groß ist der Verschleiß alleine schon innerhalb dieses Jahres? Du, die diese Person besser kennt, siehst du denen das an? Merkst du, dass sie sich verändert haben?
Ich finde, sie sind sich eigentlich charakterlich alle recht treu geblieben.
Ist das gut?
Ich weiß nicht. Also wir haben ja insgesamt, finde ich, jetzt gerade auch aus der außenpolitischen Perspektive relativ großes Glück mit unseren Politikern. Also die wenigsten sind total offensichtlich korrupt. Sie scheinen ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, dieses Land halbwegs gut durch diese Krise zu führen, haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das funktionieren kann. Aus dieser Perspektive alles in Ordnung, dass jeder so seine Eitelkeiten mitbringt, über die er nicht hinwegkommt, besonders auch bei den Dreien, die da heute in dieser Männerriege, also am Mittwoch in der Männerriege in Schloss Meseberg bei der Abschlusspressekonferenz angetreten sind, die sich damit vielleicht auch selber im Weg stehen, das ist auch klar. Ich glaube, die größte Frustration für die ist, dass sie ja angetreten sind, wie du gesagt hast, mit dem Ziel eben nicht mehr so kurzfristig von einem Krisenmanagement zum nächsten zu hoppen, sondern die wollten den ganz großen Wurf jetzt machen, eben einen Plan also mindestens irgendwie für die nächsten 10 Jahre, wenn nicht noch darüber hinaus, ein CO2-neutrales Deutschland schaffen, das moderner ist, das digitalisiert ist, in der auch die gesellschaftlichen Fragen, Ehe von LGBTQ-Menschen, Adoptionsrecht, Homosexuelle und so weiter, die letzten großen Gerechtigkeitsfragen im gesellschaftspolitischen Bereich auch gelöst werden. Und jetzt sind sie halt zurückgeworfen auf das, was Angela Merkels Kanzlerschaft auch ganz stark geprägt hat. Ne? Also jetzt erstmal irgendwie genug Gas ranschaffen, ja, damit die Wohnungen nicht zu kalt werden.
Verrückt eigentlich, ne? Also nach diesem stressigen Wahlkampf möchte man ja eigentlich die alle in so eine Art Yoga-Retreat schicken für 8 Wochen und stattdessen musst du halt einfach ein brennendes, abstürzendes Flugzeug übernehmen und einer muss sich ins Cockpit setzen und das Ding wieder hochziehen. Das ist schon wirklich spannend. Angela Merkel, von dir gerade angesprochen, ist diese Ampelregierung, was ihre Ambitionen angeht, mit der Kanzlerschaft von Merkel dahingehend vergleichbar, dass Angela Merkel auch immer große Pläne für das Land hatte und dann anstatt dessen immer Krisen reingerumpft sind, beispielsweise die Euro-Krise oder die Energiewende, zumindest also sagen wir mal Fukushima, ja, so, von der ganz großen Energiewende wollen wir nicht reden, plus Flüchtlingsproblematik, dass sie nicht anders konnte, oder ist es trotzdem unfair, diese beiden Regierungen miteinander zu vergleichen? Im kurzfristigen operativen Geschäft versus lange Linien.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Angela Merkel so eine große Vision davon hatte, wie Deutschland in der Zukunft einmal aussehen wird. Sie hat sich ja ihre Politik auch immer ein Stück aufzwingen lassen. Die große Vision, jetzt klimaneutral zu werden, kam eher durch die Notwendigkeiten als durch die Initiative von Angela Merkel, dann nochmal verstärkt durch ein Verfassungsgerichtsurteil, wo diese Regierung dann nachbessern musste. Und das, würde ich schon sagen, war mit der Ampel anders, dass sie stärker in die Zukunft gedacht haben und ja ein umfassenderes Programm hatten, das weniger kleinteilig war. Zum Beispiel auch was ja Digitalisierung und Modernisierung, da las sich der Koalitionsvertrag schon ganz anders als dieser ewige kleinste gemeinsame Nenner, dann auch der Zwangsehe GroKo.
Ja.
Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen und ich glaube, man muss denen zugutehalten, dass sie jetzt halt ein echt schwieriges erstes Jahr hatten. Das wird sicherlich auch noch so weitergehen. Es wird noch weitere schwierige Monate geben, aber Bilanz kann man dann ja wahrscheinlich tatsächlich erst am Ende ziehen. Ich denke mal, es hält so lange. Was meinst du?
Also nach dem, was man so letzte Woche hörte, hatte man nicht den Eindruck. Aber ich glaube ja. Ich glaube auch, dass der Wille zur Macht, und zwar jetzt gar nicht im negativ eingesetzten Stil, sondern man kann auch sagen, vielleicht nennen wir es nicht der Wille zur Macht, nennen wir es die Lust am Gestalten, ist so groß, dass sie am Ende erkennen werden, dass es mit anderem Personal vermutlich auch nicht besser laufen wird. Das ist eine schlechte Nachricht für Friedrich Merz, aber ja, ich glaube auch, dass das so ist.
Das hat mich traurig gemacht.
Der Tod von Michail Gorbatschow und von Hans-Christian Ströbele, zwei Meldungen, die nahezu gleichzeitig als Tickermeldung liefen. Ich zitiere an dieser Stelle, die Süddeutsche: Gorbatschow hat mutig Geschichte geschrieben. Der letzte Staats- und Parteichef der Sowjetunion ist mit vielem gescheitert, aber besonders die Deutschen haben Grund, dankbar zu sein, auch wenn er ihr Russlandbild bis heute verstellt. Ja, was natürlich impliziert, dass Gorbatschow, sagen wir mal, eine Ausnahmeerscheinung in der Welt und vor allen Dingen in der russischen Geschichte gewesen ist. Ist das eine anschlussfähige Meinung?
Also zumindest in Deutschland, glaube ich, die Deutschen, die ja zu Recht Gorbatschow zuschreiben, dass er die deutsche Einheit ermöglicht hat, in den Gesprächen mit Kohl aktiv diese Verträge ausgehandelt hat, es zugelassen hat. Da ist dieses Bild, glaube ich, weitgehend Konsens. Wenn man ins Ausland guckt oder auf Kommentatoren und Kommentatorinnen, die viel auch ja in den zentral- und osteuropäischen Ländern unterwegs sind, dann sieht das natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Also da wird erinnert auch, dass er natürlich anders als im Prager Frühling jetzt nicht große Gewalt angewandt hat, als sich angefangen haben, die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, eben auch die Ukraine aus der Sowjetunion zu lösen, aber vereinzelt eben doch, also in Litauen, in Georgien. Es war kein komplett gewaltfreier Prozess, wenn auch weitgehend. Ja, die Frage ist auch, wie sehr war er ein Gestalter oder wie sehr stand er eben nur nicht im Weg der Geschichte.
Ja.
Wem ist es wirklich zu zuzuschreiben. Also auch viele ostdeutsche Kommentatorinnen, die ich gelesen habe, haben gesagt, naja, natürlich hat er es zugelassen und er hat mit Kohl die Wende...
Das war mein Freund, das war der Gorbi.
Genau, hat es ermöglicht, aber auf die Straße gegangen sind andere und den Druck ausgeübt haben andere und er hat dann sozusagen nur Honecker keine Unterstützung zukommen lassen.
Ist aber natürlich eingedenk dessen, was wir auch dieser Tage sehen, und zwar nicht nur von russischen Präsidenten, natürlich auch schon eine Leistung für sich, dass man sich nicht gewaltsam an die Macht oder an den Bestand klammert. Das ist schon so. Aber klar, dass man das mitunter die größte Leistung ist, dass man etwas nicht gemacht hat, das ist sicherlich auf seine Art und Weise auf jeden Fall auch bemerkenswert. Trotzdem irgendwie ja auch bitter, ne? Dass jemand, und das ist ja schon fast eine philosophische Frage, was ist eigentlich am Ende eines, Klammer auf, politischen, Klammer zu, Lebens wichtiger, dass man von den eigenen Leuten verehrt wird, also sagen wir so im eigenen Zirkel, sprich Russland, Ex-Sowjetunion, oder dass man im Ausland von anderen verehrt wird, so wie es dir in Deutschland als Gorbatschow zuteil wurde.
Hm. Ja, in Russland wird er überwiegend kritisch gesehen und auch Putin hat sich ja sehr zurückhaltend geäußert. Mhm. Es wird jetzt auch sicherlich sehr interessant sein zu sehen, wie jetzt der Abschied dann tatsächlich begangen wird Russland. Auch welche westlichen Staatschefinnen und Chefs dann da anreisen
werden. Scholz will, glaube ich, nicht hin, ne?
Ja, es ist ja auch eine schwierige Frage. Also wen ehrt man und wie wird man möglicherweise im Rahmen solcher Zeremonien dann auch instrumentalisiert für das, was Putin jetzt vielleicht gerade zeigen möchte. Aber klar, Putin lebt ja auch von der Sowjetnostalgie, die es teilweise noch gibt in Russland, die schrecklichen 90er Jahre, die dann auch mit Jelzin nach Gorbatschow in Russland kamen, die sind vielen Russinnen und Russen immer noch sehr stark in Erinnerung.
Ja, und der betrunken tanzende Jelzin als Gipfel der Demütigung.
Ja, und auch das schreibt man Gorbatschow, insofern das, was wir ihm positiv zuschreiben, wird ihm von vielen Russinnen und Russen als negativ zugeschrieben, was er eben nicht dafür gesorgt hat, dass die Sowjetunion bleibt, sondern dass er die Länder, die sich dann für unabhängig erklärt haben, eben unter anderem die Ukraine, hat ziehen lassen.
Aber bevor wir uns gleich nochmal ganz kurz Herrn Ströbele widmen, ne, wir leben in einer Zeit, die ist völlig überfrachtet an Symbolen und Symbolik. Aber trotzdem wäre das nicht möglicherweise die eleganteste Art, ein Statement zu setzen, wenn möglichst viele europäische oder internationale Regierungschefs und Chefinnen dorthin reisen würden zur Beerdigung von Gorbatschow. Also eine der elegantesten Arten der Kritik ist ja etwas, was so ganz anders ist als das, was man kritisieren möchte, überschwänglich zu loben und jemandem wie Gorbatschow zu huldigen, der ja nun für einen ganz anderen Politikstil steht, dem durch einen massenhaften Besuch seiner Beerdigung zu huldigen, das ist ja auch ein Zeichen und trotzdem kein direkter Angriff an jemanden wie Putin.
Ja, ich finde auch, es ist durchaus möglich und denkbar, das zu tun. Ich glaube nicht, dass es eine Huldigung oder eine Konzession an das Regime Putin ist, wenn man jetzt zur Beerdigung eines so großen Staatsmannes führe.
Ja,
aber ja, wir werden sehen, ob sie deinem Rat folgen.
Ja, ich glaube, da sollte jemand anders da nochmal einen Rat aussprechen. Auf mich hört hier noch nicht mal im Haushalt irgendjemand. Ich zitiere an der Stelle übrigens gerne nochmal kurz die Taz, die da schreibt, integer bis in die Haarspitzen. Denn, wie gerade schon gesagt, Christian Ströbele ist gestorben. Und in der Taz schreibt man, wenn wir uns mal wieder furchtbar gestritten hatten bei der Taz in ihren ersten Jahren Ende der 1970er in der Wattstraße im Wedding, dann kam er regelmäßig vorbei, morgens mit einer großen Tüte Brötchen oder nachmittags mit einem Blechkuchen. Also dass jetzt nun sowohl Gorbatschow als auch Ströbele gestorben sind, das fühlt sich für mich, also Jahrgang 77, insofern ja auch Teil der Gruppe der Menschen, die du beobachtet hast in deinem Buch Machtwechsel, fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde gerade mein politisches Elternhaus abgerissen. Also der Begriff der Zeitenwende ist da ja auch besonders zutreffend. Inwieweit stehen sowohl Ströbele als auch Gorbatschow, die klar nicht im selben Land politisch aktiv waren, aber ich denke, du weißt, was ich meine, stehen sie auch für das Gegenteil von dem, was du in deinem Buch beobachtet hast?
Ja, also Ströbele war ja dabei an der vordersten Front an dieser großen ideologischen Debatten, die den Kalten Krieg geprägt haben. Also Nachrüstung, die Stationierung von atomaren Waffen in Deutschland, dann später auch die Frage, ist der Fundamentalpazifismus der Grünen angemessen, wenn auf dem Balkan Menschen sterben, der Kosovo-Einsatz, all diese großen außenpolitischen Debatten, die ja letztlich auch den Weg der Grünen hingeebnet haben zu der Partei, in der jetzt Annalena Baerbock Außenministerin ist und Robert Habeck, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der schon die Bewaffnung der Ukraine mit Defensivwaffen gefordert hat, als dieser Krieg noch völlig undenkbar war, den wir jetzt sehen. Und Annalena Baerbock, die ja auch sehr stark für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine plädiert, also eine völlig andere Partei. Mhm. Und das war tatsächlich eine andere Tradition, ein anderes Wertesystem, was da ausgefochten wurde auch, teilweise mit sehr harten Bandagen und Ströbele immer mittendrin. Und tatsächlich, mir kommt es auch so vor, das ist schon eine Ära, die zu Ende geht. Und was ich ja auch schreibe in dem Buch, ist, dass Ströbele und andere lange diese Debatten als existenziell empfunden haben. Also es ging immer tatsächlich um das Sein, um wie Deutschland ist, um wie die Partei ist. Und die Jüngeren haben, glaube ich, sind mit einer größeren Distanz auch zu dem aufgewachsen, worüber sie sprachen. Denn das waren häufig im Vergleich sagen kleinere Themen.
Ja.
Familien, ich will jetzt nicht sagen, dass Familienpolitik ein kleineres Thema ist, aber ob jetzt die Elternzeit für Männer dann irgendwie 2 Monate ist oder ob das zu wenig ist, das ist natürlich im Vergleich dazu, wollen wir ein Land sein mit einer Armee oder nicht und zu welchem Block gehören wir.
Sie haben ja auch den Krieg nicht erlebt. Ne?
Genau,
das ist ja, glaube ich, sowieso der größte Unterschied zu der Generation auch Kohl. Ne? Kohl, Schmidt, wie sie alle heißen, selbst auf der anderen Seite, Gorbatschow, nennen sie wie du willst. Das sind natürlich alles Menschen, die gerade in diesen Zeiten ja besonders wichtig wissen, dass Krieg niemals die Ultima Ratio sein kann.
Ja. So. Ein Stück weit ist es auch sozusagen so ein Zirkel, weil die Generation, die frei von diesen Fragen aufgewachsen ist, jetzt natürlich wieder genau auf diese existenziellen Fragen geworfen ist. Und interessanterweise sind aber die Debatten noch nicht so heftig, jedenfalls empfinde ich das nicht so wie damals in den 80er Jahren jetzt zum Beispiel oder dann auch in den 90ern, als die Grünen um den Kosovo-Einsatz zum Beispiel gestritten haben.
Sind Menschen wie Baerbock und Habeck aus der Perspektive eines Ströbele eigentlich sowas wie Vulgärrealos oder wo hätte man die einzuordnen?
Gibt's das Vulgärrealos? Nee, ich glaube, die sind tatsächlich einfach reallos. Ich empfinde das auch gar nicht als so vulgär. Die können ihre Position ja auch durchaus alle begründen. Und ich glaube, Ströbele war diese neue Generation ja auch gar nicht so unsympathisch. Also der hat die schon ernst genommen. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun gehabt, so in meinem Berichtsleben. Ich habe über den NSA-Untersuchungsausschuss berichtet, wo er nochmal sehr aktiv war. Und da saß er immer an der Seite von Konstantin von Notz, der zu dieser jüngeren Generation gehört. Ja. Jetzt glaube ich irgendwie so knapp 50 oder 50 rum. Mhm. Und die schienen immer sehr gut miteinander auszukommen. Ja. Und auch wenn die sicherlich aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, auch von ihren Ideen her, schien mir das immer alles sehr, sehr zugewandt und kooperativ. Das macht ja dann auch so große sympathische Persönlichkeiten aus, dass sie eben ein Stück weit auch mit der Zeit mitgehen oder versuchen zumindest die andere Seite dann zu verstehen.
Wo wir gerade beim Gehen sind.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Merkel hat sich im Urlaub verletzt, das berichtet NTV. Reisen derzeit nicht angeraten. Ihr erster Sommerurlaub als Politrentnerin endet für Angela Merkel schmerzhaft. Wie erst jetzt bekannt wird, hat sich die Altkanzlerin vor etwa 3 Wochen eine Knieverletzung zugezogen. Und zwar so schwer, dass Reisen noch den gesamten September lang nicht möglich sein werden. Ja, da werden natürlich böse Zungen sagen, das war vielleicht auch der ein oder andere Kniefall vor Putin zu viel, der sich jetzt im Nachhinein rächt und sich jetzt also mit schwerster... Nein, also... Gute Besserung an dieser Stelle ist, ja, dafür bin ich bekannt. Nein, gute Besserung, völlig klar. Aber ist natürlich schon irgendwie auch, da habe ich einmal Urlaub und dann so eine Scheiße. Weißt du, ach Mann. Also das ist schon, ja, ist das Karma? Ist das Karma, nach dem, was sie uns da alles hinterlassen hat?
Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Also da ist man irgendwie 16 Jahre lang eine der am meisten gefährdeten Personen und wird mit Panzerlimousinen durch die Gegend gefahren und schwerst bewacht und abgeschirmt und dann sowas. Ja, wahrscheinlich Karma.
Wahnsinn, ne? Ja. Legendär waren ja immer ihre Urlaube in Südtirol. Also hat Merkel... Also jetzt mal steile These. Ist sie nicht in erster Linie für ihre Politik gewählt worden, sondern vor allen Dingen deshalb, weil ihre Urlaube in Südtirol in diesen Hansaplastfarben, in diesem Hornhaut-Umbra, wie man sagt, dass sie einfach immer noch mal einen Hauch beschissener waren als die der Durchschnittsbürgerinnen und Bürger, dass man gesagt hat, also die lässt es sich wirklich nicht gut gehen, die wähle ich.
Ja, vielleicht. Also sie hat ja, glaube ich, auch Langlauf gemacht, das ist ja ziemlich die langweiligste Sportart.
Und noch ohne Skier sogar, ne? Gefühlt noch ohne Skier.
Von allen, finde. Also natürlich hat diese sehr bescheidene Lebensführung und ihre Art und Weise immer wieder zu betonen, dass sie am liebsten Kartoffelsuppe isst, viel dazu beigetragen. Ich glaube, die Deutschen können halt irgendwie nicht mit den Berlusconis und Macrons und Trumps dieser Welt, die irgendwie womöglich die teuren Hotels, in denen sie gerne absteigen, auch noch besitzen. Aber ich glaube, sie wurde vor allen Dingen für das Stabilitätsversprechen gewählt, das sie immer wieder gegeben hat und an das die Deutschen sich dann auch sehr, sehr gewöhnt haben. Also sozusagen abgeschirmt werden von all diesen Unbillen da draußen in der Welt, nichts mit der ganzen fiesen Geopolitik zu tun haben müssen, sondern darauf vertrauen können, dass die Kanzlerin das schon irgendwie regelt und die Krisen alle wegmoderiert.
Eine letzte Frage. Ist die Lindner-Hochzeit auf Sylt auch ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger, dass auch was das angeht in Sachen Flamboyanz und es sich auch mal in der Öffentlichkeit gut gehen lassen, dass da auch andere Zeiten angebrochen sind?
Also ich fand ja, dass das total überbewertet war, was er da gemacht hat. Also klar, es war irgendwie eine große Party und auch so stilistisch ist mir das alles sehr fremd, muss ich sagen. Aber ich dachte auch, meine Güte, lass den Mann doch heiraten und wenn er halt schlechten Geschmack hat oder es nicht euer Geschmack ist, dann ist es halt so. Also die Art und Weise, wie da über dieses Event dann berichtet wurde und wie sich die, also gerade so die das Twitter-Verse dann irgendwie aufgeregt hat, hat in mir dann so wieder die neidfreie Zone zum Vorschein gebracht. Leben und leben lassen.
Hast du den inneren Ijoma Mangold entdeckt?
Ja, genau. Der ist auch in mir.
Ja. Ja, das kann ich, das ist mir sehr sympathisch. Liebe Anna, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Dann werde ich dich natürlich, das wissen erfahrene Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, natürlich spätestens im letzten Viertel mit den DiCaprios dieser Welt nochmal zuballern, wie man bei uns in der Heimat sagt. Aber da musst du dann durch. Aber an dieser Stelle danke ich dir sehr, dass du mit mir mal so ein kleines Zwischenfazit gezogen hast, was die aktuelle politische Lage im Inneren und Äußeren angeht.
Sehr gern.
Lass dir gut gehen. Dankeschön.
Tschüss.
Und bevor ich es vergesse und weil es in diesem Podcast ja vorrangig darum geht, die News des Tages zu vermelden, komme ich nicht umhin, Markus Feldenkirchen, dem vierten Mann von AHA, dem unehelichen Zwillingsbruder von Simon Le Bon, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren und mich im Namen aller hier ganz herzlich zu bedanken, dass er mit seinem Witz, seiner Expertise und seinem Charme unsere kleine Apotheker-Familie so beispiellos bereichert. Dankeschön. Happy Birthday, lieber Markus. Allen anderen einen schönen Tag. Also Markus auch, aber den hat er vermutlich eh. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.